Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für Kita-Leitung und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita-Macher. Herzlich willkommen, Benedikt. Passt das, dass ich eigentlich sagen darf, wir sind zu Gast, wir freuen uns zu Gast zu sein, obwohl wir eigentlich Gast bei dir sind?
Das passt trotzdem und trotzdem sage ich herzlich willkommen auch bei uns. Schön, dass du da bist und schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf im Podcast.
Benedikt ist schon eine ganze Weile bei Kindermitte. Kindermitte ist der Hamburger Verband. Er ist jetzt in der Geschäftsverantwortung, Geschäftsführerrolle geschlüpft, hat vorher Fachberatung für Kindermitte übernommen. Und fangen wir doch einfach mal ganz locker an. Benedikt, was machst du so? Wer bist du eigentlich? Und was zeichnet Kindermitte aus?
Ja, vielen Dank. Also ich bin jetzt mittlerweile seit fast 7 Jahren insgesamt bei Kindermitte und in der Rolle der Geschäftsführung jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Und war vorher schon in der Fachberatung tätig und begleite die auch immer noch intensiv. Und was macht Fachberatung aus bei uns? Bei uns ist klassisch Fachberatung im Oberbegriff Organisationsberatung, Organisationsentwicklung begleiten. Und das ist beginnt von A bis Z. Jede Anfrage einer Kita ist erstmal herzlich willkommen. Selbstverständlich beschäftigen wir uns eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr mit den Rahmenbedingungen einer Kita. Also was wirkt auf eine Kita oder auch GBS-Standorte ein, was sind die Auswirkungen von Strukturen, sei es gesetzlicher, sei es Leitfäden, sei es Herausforderungen, vor denen wir im frühkindlichen System stehen, zu denen wir sicherlich auch noch mal später kommen. Und ansonsten bin ich jetzt relativ neu in der Rolle. Und was macht Kindermitte aus? Also Kindermitte ist, du hattest schon eingangs erzählt, auch ein Verband für Kita-Träger in Hamburg gegründet, jetzt beinahe circa 11 Jahre alt, so oder beinahe. Und seit 2015 sind wir auch ein anerkannter Dachverband, so nennt sich das hier in Hamburg, sodass wir auch dort in den entsprechenden Gremien mitsitzen und das aushandeln können, was es so auszuhandeln gibt. Und ansonsten, was zeichnet uns aus? Ja, Kindermitte wurde sehr oder wurde durch Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer in Hamburg gegründet, die damals noch nicht die passende Heimat gefunden hatten. Und diesen Trägern, aber insbesondere den Kindern, die dort ihren Alltag, ihr Leben da verbringen, möchten wir eine Stimme geben, ja, nach außen und möchten deren Qualität mit gemeinsam weiterentwickeln und ihnen ein Netzwerk bieten, in dem sie sich austauschen. Das mal in so einer sehr, sehr kurzen, aber auch langen Form. So.
Ah, wunderbar. Jetzt nochmal kurz zurück. Kindermitte. Da steckt ja nicht irgendwie das Wort Verband drin, frühkindliche Bildung. Wir sind der Verband für. Wie kommt ihr auf Kindermitte?
Also der Name geht noch einen Ticken weiter. Also wir sind Kindermitte, Bündnis für soziales Unternehmertum und Qualität in der Kindertagesbetreuung. Und der Name wurde deswegen verwendet, wie wir ihn auch lesen. Ja? Also das Kind in die Mitte stellen. Kinder verbringen aktuell oder mittlerweile auch seit den letzten Jahren viel, viel mehr Zeit in Institutionen. Also Kinder wachsen auf in Institutionen, in der Organisation Kita, in der Schule, dann im GBS-Bereich und das nimmt dann immer weiter seinen Lauf und das beginnt immer sehr, sehr viel früher. Und das heißt, dieser Organisation oder den Organisationen muss man auch die Beachtung zukommen lassen, dass dort auch das Kind im Mittelpunkt steht, denn gesellschaftlich können wir uns das da relativ einfach machen und zu sagen, hey, jetzt gibt es dort die gute Kita, da steht ja Kindertageseinrichtung jetzt schon drauf und dann machen wir es uns ganz einfach. Da schieben wir die hin und dort findet dann die Kindheit statt. Aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil Kitas oder auch Schulen sind selbstverständlich öffentliche Institutionen, ja, also in die auch nach außen treten sollen und die sind nicht nur dafür da, oder überhaupt gar nicht, also auch in einem Rahmen, aber nicht nur dafür, da Kinder aufzubewahren oder zu betreuen, sondern sie auch dazu bei zu unterstützen und zu fördern, Teil der Gesellschaft zu sein und dass auch Kitas dort diese Aufgabe wahrnehmen und ja, sich hinzuentwickeln zu öffentlichen Institutionen.
Also ganz kurz natürlich, Kitas auch in Hamburg sind kein Bällebad. Das haben wir jetzt ganz klar gehört. Das ist ein deutliches Mehr. Lass uns mal so ein bisschen ein paar Fakten für die Zuhörer zusammentragen. Hamburg ist ja auch eine Metropole, eine Großstadt, viele kulturelle Einflüsse, viele unterschiedliche Sprachen. Wie viele Kinder sind denn eigentlich derzeit so im Gesamt-Hamburg in den Kitas zugegen? Wie viele Kita-Plätze habt ihr eigentlich? Und dann kann man sicherlich auch erkennen, da gibt es bestimmt ganz viel Vielfalt an den Auswahlmöglichkeiten, was man, wie man sein Kind betreuen möchte. Und dann erzähl uns einfach mal, wie funktioniert so ein Alltag, wie sehr seid ihr eigentlich organisiert bei der Kindertagesbetreuung in Hamburg?
Ja, also mittlerweile haben wir ungefähr 85.000 Kinder im Kita-Bereich in Hamburg, und die verteilen sich auf so circa 1.200 Kitas, verteilt im gesamten Stadtgebiet. Und das ist in den letzten Jahren gewachsen, wenn auch die Kinderzahlen so ein Ticken sich eingegliedert haben. Ne? Wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren dann doch auch einen gewissen Geburtenrückgang. Wir haben immer noch Zuzug, auch in Hamburg. Also es ist schon noch eine wachsende Millionenstadt. Und ich glaube schon, dass sie noch, ich glaube, auch die 2 Millionen knacken wollen oder sollen. Ich weiß nicht, inwieweit das angestrebt wird, aber es wird wahrscheinlich so passieren. Und ja, bei 1.200 Kitas, also wie du es gesagt hast, da kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Da ist die Vielfalt recht bunt, recht groß. Ja, wir haben ganz, ganz viele Träger, die in Hamburg, die nur eine Kita haben oder dann auch zwei und relativ wenige Kita-Träger, die eine Vielzahl haben. Bei uns, bei Kindermitte, wir sind, glaube ich, so richtig im Durchschnitt, um es mal so zu sagen. Wir haben nicht die größten Kitas, ja, also wir haben keine, die größer ist als 200 Kinder, ja, also irgendwie 180, das ist schon wirklich groß bei uns. Da gibt es in Hamburg dann doch noch mal ein paar größere. Wir haben aber auch Kitas, die sind eingruppig, 20 Kinder, und das war's. Also, also wirklich da, wo Trägerinnen oder Träger, Leitung und auch noch Fachkraft in der Gruppe in einer Person mit sind. Und bei uns ist so eine durchschnittliche Kita-Größe in Hamburg 60 Kinder. Und das ist auch recht passend bei uns, unserer Durchschnitt. Also das ist so der Großteil und ein Träger bei uns. Gibt es ganz viele, die nur eine Einrichtung haben. Aber es gibt auch noch mal bei uns ein größerer Träger, der hat dann beginnt ab 3, 4 Einrichtungen. Und davon haben wir dann auch eine gewisse Handvoll. Und ansonsten sehr geprägt durch das Kita-Gutscheinsystem.
Aha, Kita-Gutscheinsystem, interessant. Also das ist die Finanzierungsmethodik, schon ein bisschen
Richtig.
besprochen. In anderen Bundesländern, Flächenländern ist es ein bisschen anders. Da ist die Kommune, der regional vor Ort ansässige Bürgermeister auch noch gefordert. In Hamburg oder in Berlin oder in Bremerhaven, in den Stadtstädten ist es ein bisschen anders organisiert. Ist aus eurer Warte das Gutscheinfinanzierungssystem, große Frage wahrscheinlich, das bessere und das richtigere System, wenn man das mit den anderen Systemen vergleicht, wo so ein Dreiklang ist, wer sozusagen alles einzahlen muss in die Töpfe, damit frühkindliche Bildung organisiert werden kann?
Ja, ich glaube, so ganz, ganz einfach lässt sich das nicht beantworten, für Hamburg und für die Stadt. Und mit Blick auf die letzten 20 Jahre war es sicherlich das bessere System, auf jeden Fall. Nicht nur im Hinblick auf Quantität, also den quantitativen Ausbau an Kitaplätzen und Kitas, dass wir irgendwie 85.000 Kinder hier betreuen und unterbringen können, sondern selbstverständlich auch im Bereich Qualität. Dadurch, dass die Eltern eine Wahlfreiheit haben und in der gestärkt werden, damit auch durch den Fachkräftemangel ja, Fachkräfte auch eine Wahlfreiheit haben, ja, Träger wirklich auch ja, ihr Profil ausbilden können, war das Kita-Gutscheinsystem mit der Freiheit und mit der Verantwortung, die dann auch ein Träger übertragen bekommt, aber dann auch im besten Falle wahrnimmt, war das sicherlich das richtige System und hat wichtige qualitative Impulse gegeben. Wenn ich jetzt natürlich auf ein Flächenland und eine gegebenenfalls ländlichere Region blicke, die ist ja in Hamburg dann auch nicht so weit entfernt, dann in den Randgebieten oder darum herum, dann kann man da sicherlich nur mal schauen, inwiefern ja, so ein wirklich auch nachfragebasiertes Kita-Gutscheinsystem das Richtige ist. Ja, da spielen nochmal andere Faktoren eine größere Rolle. Und mit Sicherheit gibt es auch nochmal Aspekte, die wir aus aktuellem Status mit Blick in die Zukunft, wie entwickeln sich die Bedarfe der Familien weiter, ja, wie entwickelt sich auch eine Refinanzierung in der Stadt weiter. Da stellen sich dann natürlich nochmal ganz andere Fragen, dass man so ein System dann auch mit anpassen muss. Aber im Großen und Ganzen war das Kita-Gutscheinsystem sehr, sehr wichtig für quantitative und insbesondere qualitative Impulse, weil sich auch bei vielen etablierten, langjährigen, jahrzehntelangjährigen Trägern sich viel getan hat und wirklich da Impulse gesetzt wurden, die wir für sehr, sehr wichtig erhalten wollen und die es auch eigentlich gilt, weiter in den Vordergrund zu rücken, damit Kitas auch wirklich gut nach außen kommunizieren und darstellen können, dass sie eine tolle, gute Arbeit leisten können und dass sie sich wirklich unterscheidet und dass da auch eine Wahlfreiheit für die Familien und auch die Fachkräfte besteht.
Wie läuft die Wahlfreiheit der Eltern, die jetzt zum Beispiel an Stadtrandgrenze wohnen und de facto einem anderen Bundesland, einer anderen Kommune zugehörig sind und da mal zum Arbeiten nach Hamburg fahren? Können die ohne weiteres ihr Kind mitnehmen? Erste Frage. Und die zweite, die sich anschließt, wenn so jetzt jemand aus München drüber nachdenkt und mithört, was kostet mich das denn als Elternteil? Was muss ich für einen Kita-Platz tatsächlich bezahlen? Weil man kennt ja jetzt aus der Öffentlichkeit die Diskussion in München, da haben Eltern Schweißperlen auf der Stirn, wenn sie hören, was sie vielleicht bezahlen sollten oder nicht bezahlen sollten. Das sind doch eher recht hohe Beträge, nahezu an die 1000 Euro.
Ja, zu deiner ersten Frage. Also ganz einfach ist es nicht, aber prinzipiell ist es möglich. Ja? Also das hat man schon in den letzten Jahren sehr, sehr doll gemerkt, dass ja, wir merken schon mit Blick auf die Bevölkerung, dass gerade Familien auch aufgrund der hohen Mieten oder Wohnpreise auch gerne ins Umland ziehen. Und dann liegt Hamburg halt sehr nah umgeben direkt von Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und da ist es schon so, dass wir ganz viele Kitas haben, die in dem Randgebiet tätig sind, die dann auch Anfragen haben, dass Familien entweder die ins auswärtig ziehen oder auch dort leben, fragen, ob sie ihr Kind nicht auch dort betreuen können. Das muss man dann auch so sagen, dass das Kommunen in den meisten Fällen sehr, sehr dankenswert annehmen, denn so schnell müssen sie dann nicht selber für die Betreuungsplätze sorgen. Und da ist es dann so, dass die Familien die Bedingungen ja am Wohnort mit der Kommune mit berücksichtigen müssen, also den entsprechenden Elternbeitrag oder auch den Beitrag für Mittagessen entrichten müssen und die Kita aber auch mit der Kommune abrechnen kann. Und letztendlich gehen in Hamburg Kita-Träger ohnehin immer privatrechtliche Betreuungsverträge mit den Familien ein. Und da ist es dann ebenso, nur dass die Kommune dann halt auch als Zahlungspartner, nenne ich es mir jetzt mal so, mit einspringt und ja, die Kosten mitträgt. Und die Kitas orientieren sich da dann an den Kosten, die sie hier in dem System in Hamburg auch für einen Kita-Platz erhalten müssen. Was dann die relativen oder die tatsächlichen Kosten anbetrifft, ja, da ist es so, dass wir hier im Kita-Gutscheinsystem relativ feste Pauschalen haben und eine Kita kann mit einem Satz X, ja, eine Kita hat ein schönes Entgeltblatt, ein Tabellenblatt und diesen Betrag bekommt sie. Und je nachdem, wie viel Familieneigenanteil eine Familie entrichten muss, das ist dann so schön auf dem Kita-Gutschein auch ausgeschrieben, ist dann verringert sich der Anteil der Stadt daran zu zahlen. Und das ist dann auch äquivalent bei einer Familie, die in einer umliegenden Kommune eigentlich lebt und wo dann die finanzielle Abwicklung dann auch in Partnerschaft mit der Kommune auch abläuft. Dort haben die Eltern dann die Kosten, die sie vor Ort an dem Lebensort der Kommune tragen müssten, also ganz häufig dann nochmal ein Essensgeld. Das ist in Hamburg per se erstmal nicht so gegeben, weil wir ein kostenfreies Mittagessen auch mit drin haben. Und der Familieneigenanteil, der ist dann in den umliegenden Kommunen auch häufig höher, aber da unterscheidet sich das auch. In Hamburg ist der Maximalbetrag so ungefähr, ich glaube, 215 Euro der Höchstbetrag im
Okay, da
Monat.
hast du jetzt die Zahl verraten. Ich wollte gerade nachfragen, also ich habe es
Ja.
verstanden, 215 zählt ein Elternteil, wenn man jetzt zum Beispiel mit Hamburg und Berlin jetzt in den Vergleich eintritt. Also so in Berlin heißt es ja immer nach außen ganz groß angeschrieben, die kostenfreie, kostenlose Kita. Da müssen Eltern nämlich nichts mehr bezahlen. Da ein Anteil wurde schon ein paar Jahre her, 2016 nämlich, abgeschafft. Wenn ich jetzt Richtung München gucke, werden wahrscheinlich manche ganz traurig sein, dass sie da mehr bezahlen. Aber wir haben jetzt schon gehört, so ein bisschen drin stecken die Dinge und sind mit eingearbeitet, aber es scheint eine tragfähige Lösung zu sein. Schauen wir uns mal doch trotzdem nochmal jetzt so den tatsächlichen Alltag an. Also die Kinder sind bei euch wahrscheinlich 5, 6, 7, 8, sogar vielleicht 12 Stunden in der Einrichtung. Es wird dann manchmal wahrscheinlich einzeln ausgehandelt werden. Aber wenn die Kinder bei euch in den Einrichtungen sind, was erleben denn eure Pädagogen in den unterschiedlichen Einrichtungen? Wie sind eigentlich die Kinder? Sind die so ähnlich lebhaft wie in anderen Bundesländern, in anderen Städten? Oder gibt es besondere Herausforderungen, wo ihr merkt, oh, da hat sich was geändert? Das ist jetzt so ein vielleicht sogar ein spezieller Fall für Hamburg. Oder habt ihr sowas gar nicht?
Ja, ich wollte noch mal einmal ergänzen. Genau, wir haben
Ja.
auch eine 5-stündige kostenfreie
Ah.
Kita-Gutschein. Also da gibt es dann auch Elternbeitragsfreiheit so. Und danach sind die dann halt auch gestaffelt nach Betreuungsumfang und auch Einkommensgrenzen.
Okay.
Jetzt so zu den Entwicklungen. Ja, also pauschal lässt sich das nicht sagen, was wir aber in den letzten Jahren auch nach Corona merken, sind zum einen die Betreuungsumfänge, also dass sich die hohen Gutscheine, was bei uns 10, 12 Stunden sind, eher verringern. Ja, also was wir gerade noch vor, ich sag mal, 5 oder auch 10 Jahren die Diskussion sehr viel mehr hatten, wir brauchen sehr, sehr flexible Angebote, zeitlich gesehen, um auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Das ist immer noch auch ein Thema, geht aber auch in Konkurrenz zum Fachkraftmangel und dem Aspekt Qualität. Also, und da merken wir aber auch in letzter Zeit, dass die hohen Gutscheine eher weniger werden und dass sich bei den Familien auch aus den unterschiedlichsten Umständen, weil sie auch vielleicht mehr Homeoffice machen, weil ihre Arbeitsmodelle auch sich entwickeln, sich eher bei den 6- und 8-Stunden-Gutscheinen konzentrieren. Was so die pädagogischen Anforderungen anbetrifft, da merken wir in Hamburg sehr doll, dass die Zahlen von EGH-Plätzen, das ist Eingliederungshilfe, also Inklusionskindern, die bei uns erstmal ab 3 Jahren dort dann dazu gerechnet werden, in den letzten Jahren deutlich steigern. Also dort sind die Bedarfe sehr viel höher gestiegen als beispielsweise die allgemeinen Plätze oder ja, Platznachfragen, die Kinderanzahl. Und das ist schon, sind Auswirkungen, wo auch das System und die Kitas strukturell noch nicht so darauf vorbereitet waren. Das heißt, wir haben in der Summe nicht die Anzahl an Plätzen für den EGH-Bereich, die es dahingehend eigentlich benötigt. Wir haben nicht ausreichende Anzahl an Fachkräften, an Heilerziehungs Pflegerinnen, Pflegern, um diese Kinder auch begleiten und fördern zu können. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Bereich, den ist auch, ja, wo eigentlich auch, ja, Impulse gesetzt werden müssen, Ressourcen hinein müssen, um das System weiter auszubauen und zu stärken. Insbesondere, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter denkt, dass eigentlich jede Kita inklusiv arbeiten sollte oder in die Zukunft vielleicht auch arbeiten muss.
2028
Und
ist gar nicht mehr so weit
richtig,
weg. Genau, völlig
es ist
richtig.
sehr, sehr nah dran. Und diese Auswirkung, dass letztendlich wir mehr Kinder haben, die einen solchen Anspruch auf EGH-Förderung haben, merken ja auch alle anderen Kitas, wo noch gar nicht solch eine Diagnose bei den Kindern gestellt werden konnte oder wurde. Das
Und wie geht
heißt,
ihr damit
dass
um ganz konkret? Also, was machen die Teams dann? Hände über den Kopf und sagen, um Gottes Willen, jetzt haben wir dieses Problem, jetzt versuchen wir als Team uns irgendwie durchzuwursteln mit den Eltern oder den Kindern zusammen, oder man hebt alle Füße und sagt, liebe Landespolitik, jetzt müssen wir mal Gas geben, ihr müsst mehr ausbilden, helft uns dabei, oder wie organisiert ihr das?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube, das ist halt nicht, da gibt es nicht den einen Stellpunkt oder die eine
Ah, schade. Ich
Stellschraube.
dachte, jetzt könnte man was lernen.
Ja, also Teams gehen selbstverständlich auch ganz, ganz unterschiedlich damit um. Und die einen, die damit Erfahrungen haben, gehen damit mit Sicherheit ganz anders um als Kitas, die oder Fachkräfte, die damit noch nicht die Berührungspunkte haben. Also es geht sehr, sehr viel darum, da Erfahrung zu sammeln, da auch Kompetenzen hereinzubringen. Das ist auch das, was bei uns dann ja, Ideen, Impulse, Reaktionen auslöst. Wie können wir dem begegnen? Wie können wir Teams, wie können wir Kitas darin stärken, mit auf die Bedürfnisse der Kinder reagieren zu können und mit diesen umzugehen, ohne per se jetzt zu sagen, ha, ich bin keine EGH-Kita, das Kind muss aber eine EGH-Kita und ich bin dafür nicht mehr zuständig. Dieser Weg wäre sehr, sicher viel zu einfach und nicht kindgerecht. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass eine Stadt dahingehend gerade in so einem, ich sag mal, nachfrageorientierten System auch die passenden Ressourcen zur Verfügung stellen muss, ja. Und das muss man natürlich auch sagen, ja, wir haben ein Kita-Gutscheinsystem, aber eine Kita ist natürlich nicht für damit per se für alles zuständig, ja. Also was die Ausbildung für zu Heilerziehungspflegerinnen, Pflegern angeht, da muss man heran, dass sich mehr Menschen dafür begeistern. Gegebenenfalls auch, dass es dort eine bessere Entlohnung dafür gibt und das nicht nur aus intrinsischer Motivation geschieht, weil die Fachkräfte sich weiterbilden möchten und ja, professioneller und ja, bessere Ressourcen haben, um mit den Kindern umzugehen, sondern dass es da auch Anreize gibt, die sich gegebenenfalls auch auf dem Konto niederschlagen, ja, dass man da
Jetzt
Perspektiven
kommen wir der Sache
aufzeigt.
langsam näher. Jetzt kommen wir der Sache in
Ja.
dem Moment langsam näher, der zuhört, so eine Pädagogin sagt, okay, jetzt sagt er da was, da muss man was verbessern. Sag mal, aus eurer Sicht jetzt aus für Hamburg gesehen, und dann vielleicht gucken wir dann gleich über den Tellerrand, deutschlandweit, Bundesebene, drei Punkte, die wirklich elementar jetzt in Angriff genommen werden müssten, damit A, die Qualität sich erhält und steigert, die Pädagogin tatsächlich das Know-how bekommt und, wie du schon sagtest, die Wertschätzung in Anerkennung von schön, dass du das machst, danke, dass du da bist, aber auch auf ihrem Konto.
Ja, also für mich ist das Karrierewege aufzeigen, was sehr, sehr Elementares. Ja, wir haben ja lange darüber diskutiert, wie gehen wir mit Akademikerinnen, Akademikern in dem Feld um. Ich habe jetzt keine Kindheitspädagogik studiert, sondern noch Erziehungswissenschaften, aber auch mit einem Fokus auch noch auf frühe Kindheit. Und ja, man im Kita-Bereich hat man wenig Anknüpfungspunkte mit den akademischen Abschlüssen und man hat es bisher total verpasst, den richtige Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, insbesondere im pädagogischen Bereich. Also Möglichkeiten neben einer Leitung oder gegebenenfalls auch stellvertretenden Leitung. Menschen, die trotzdem etwas im pädagogischen Bereich tun möchten, die auch ein Team weiterentwickeln möchten, aber ja, mit einem pädagogischen Anknüpfungspunkt. Das hat man total verpasst. Es gab sicherlich so das ein oder andere Programm, jetzt auch, wenn wir da auch auf Bundesebene oder dann bei uns letztendlich dann auch umgewidmet auf Landesebene, aber Sprachkita bei uns dann hier umgewidmet in Kita Plus, das war natürlich schon etwas, wo Fachkräfte erstmal freigestellt wurden, wo ihre Arbeit für Teams total wichtig war oder elementar wichtig war, die Aufgabe, das Team mitzuentwickeln in gewissen Punkten, die eine Kita besonders betreffen. Ja, da ist Sprache weiterhin ein total wichtiges, da ist Inklusion, aber da anknüpfend auch ein total wichtiges. Wichtig ist, dass wir Kitas weiterentwickeln können als Gesamtorganisation. Da ist dann direkt anknüpfend das Thema natürlich auch Profilstellen. Ja? Und das heißt auch nicht, dass jede Fachkraft jetzt irgendwie einen akademischen Abschluss noch dranhängen muss, aber auch für Erzieherinnen, Erzieher da einen Weg aufzuzeigen. Denn wir merken natürlich auch, dass auch viele Fachkräfte das Feld verlassen, ja, und weil sie gegebenenfalls in anderen Feldern, denn es ist ja nicht nur Kita ein pädagogischer Bereich, sondern da gibt es noch ganz viele andere Felder und da steht man dann halt auch in Konkurrenz. Und gegebenenfalls passt das andere besser, ergibt bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Und da muss man natürlich auch schauen, wie kann sich der Kita-Bereich dort aufstellen. Und da kommen wir dann natürlich auch in den gesamten, das spielt natürlich in den gesamten Bereich Fachkräfte mit hinein, ja. Und da sind das sicherlich auch zwei Stellschrauben, aber da gibt es natürlich noch x andere Aspekte, ja, das Berufsfeld attraktiver zu gestalten, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Aspekt Qualität auszubauen. Denn das ist natürlich auch was total Wichtiges, ja. Wir haben immer mehr unterschiedliche Profile in der Kita und da müssen wir, glaube ich, auch sehr viel besser lernen, damit umzugehen. Wie arbeitet so ein Team zusammen? Wie arbeiten dann auch unterschiedliche Profile zusammen? Gerade bei uns hat sich das Zweitkraft, Erstkraft, also Erzieherin, Erzieher, Kinderpflegerin, SPA hier, das hat sich in den letzten Jahren schon total entwickelt, dass es diese Zuschreibungen nicht mehr so, überhaupt gar nicht so passen. Aber jetzt wird dieses Feld natürlich dann auch weiter aufgemacht, wenn wir von Profilstellen oder von unterschiedlichen Verantwortungen sprechen. Also wie geht ein Team damit um? Das ist eine große Herausforderung und ein großes Thema, wovor Kitas dann auch in der Zukunft stehen, wenn man so den Blick auf das Personal und eine Teamzusammenarbeit wirft.
Wie ist denn Hamburg vorbereitet auf 2026, wenn der Ganztagssportbetreuung
Ja.
für die Schulkinder kommt? Weil ihr seid ja GBS-Träger, das sind ja diese Hortträger mit in gewisser Form. Seid ihr da Konkurrenten untereinander, also die Träger miteinander, mit ihren eigenen pädagogischen Fachkräften, weil vielleicht im Hort doch eine andere Bezahlung, eine bessere Bezahlung herrscht? Wie ist denn das in Hamburg? Also in Berlin habe ich das genauso wahrgenommen, dass viele Pädagogen sagen aus dem frühkindlichen Bereich, es war jetzt schön, es war toll, ich suche mir eine neue Aufgabe, ich gehe Richtung Hort. Da habe ich nochmal andere Herausforderungen und ich habe eine bisschen bessere Bezahlung. Das ist ja auch nicht so unerheblich, wenn die Lohnkosten, Quatsch, nicht die Lohnkosten, klar, die Lohnkosten sind auch teurer geworden, aber mein Lebensunterhalt, so meine ich das, natürlich, wenn mein eigener privater Lebensunterhalt als Pädagoge auch teurer geworden ist.
Ja, also im Vergleich jetzt zu Gesamtdeutschland muss man sagen, dass der Schulbereich, ja, der ergänzende Schulbereich der GBS bei uns oder Hort dann auch anders aufgestellt als in Deutschland. Also wir haben auch Träger, die auch in dem Bereich tätig sind. Ein paar. Man muss aber sagen, Hamburg hat diesen Bereich schon abgedeckt. Ja, also die Bedarfe sind schon so weit gedeckt, da gibt es keine größeren Anpassungen mehr. Es gibt schon noch so, dass wir oder dass die Stadt einen Mangel an Schulen hat, an Grundschulen, sodass die Stadt halt auch noch Schulen baut und an diesen Standorten dann natürlich auch das Thema GBS ein großes ist, sodass das auch noch etwas entsteht, was natürlich auch noch mit Zuzug und gegebenenfalls demografischen Entwicklungen auch noch mal ein Thema ist. Aber generell hat Hamburg die Situation, dass sie den Bedarf sehr, sehr gut decken können und sehr, sehr, sehr viel weiter sind als der Großteil in Deutschland. Darauf ist Hamburg recht stolz, können sie, glaube ich, auch in gewissen Punkten sein. Aber umso wichtiger ist es da ja auch in den Bereich Qualität zu schauen. Was die Fachkräfte anbetrifft, also haben wir schon die Situation, dass man dort dann auch, also Kitas und GBS-Träger oder Standorte auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis stehen. Man muss aber auch sagen, dass die Arbeitsbedingungen oder die Rahmenbedingungen im GBS-Bereich natürlich andere sind. Ja, also die haben andere Arbeitszeiten, also beginnen sehr häufig erst am Nachmittag oder haben morgens diese Randzeiten. Das spricht auch andere Menschen an, für die das irgendwie total gut ist, vielleicht auch am Nachmittag zu beginnen, für die das auch vielleicht total attraktiv ist, eher in Teilzeit zu arbeiten. Es gibt dann auch häufiger Menschen, die ansonsten noch freiberuflich tätig sind, das am Vormittag haben, so dann auch von der Anstellung beim GBS-Träger auch profitieren. Also das gibt einfach ein unterschiedliches Profil und ein unterschiedliches Angebot auch an die Fachkräfte. Dahingehend ist es total praktisch. Eine unterschiedliche Bezahlung ist dahingehend jetzt, findet da jetzt nicht so statt, sondern das sind eher die Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen und natürlich auch der Arbeitsbereich, der da eine Rolle spielt. Es gibt natürlich ja auch Fachkräfte, die dann eher auf diesen Altersspektrum gehen und dahingehend eher mal mit den Kindern arbeiten. Es ist natürlich auch ein anderes Zusammenarbeiten, weil man da auch nochmal mit der Schule zusammenarbeitet, auch Themen, die im Bereich Schule stattfinden, nochmal einfach im Alltag da sind. Also die Konkurrenzsituation besteht schon, ja, aber es ist eher so, dass es das auch Möglichkeiten für Fachkräfte bietet, ja, die nach anderen Rahmenbedingungen für ihren Beruf, für ihren Job suchen. Und dahingehend ergänzt es sich dort.
Okay, ich in Anbetracht der Situation, dass wir ganz viele tausende Fragen alle haben. Wir können mal alles heute nur ein bisschen anreißen. Wage ich mal einen kleinen Sprung wieder. Gucken wir uns noch mal an, den Übergang von der frühkindlichen Bildung in den Schulbereich hinein des einzelnen Kindes. In Hamburg wurde lange darauf positiv geschaut, auf die 4,5-jährigen Prüfung. Bist du fit für die Schule, bist du nicht für die Schule? Ganz einfach jetzt mal runtergebrochen. Die Sprachförderung Berlin hat sich ebenfalls lange damit auseinandergesetzt. Man versucht dort, da heißt es jetzt dann Kita-Chancenjahr. Man möchte Kindern, die einen Sprachbedarf, Förderbedarf zusätzlichen haben, eher in die Kitas reinholen. Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Weil ihr habt, glaube ich, 2006, glaube ich, schon sehr lange her, da angefangen zu gucken, wie muss man Systeme verändern? Habt euch auf den Weg gemacht und was können andere noch davon lernen, wo ihr gesagt habt, oh, das haben wir damals nicht so gut gesehen und jetzt sind die und die Konsequenzen heraus oder wir sind gar nicht so gut. Obwohl PISA und andere Studien immer zeigen, Hamburg ist ja jetzt ganz weit nach vorne gerückt und die Baden-Württemberger müssen sich vielleicht jetzt warm anziehen, weil bald Hamburg ganz vorne an der Spitze steht.
Ja, genau. Hamburg rühmt sich damit,
Ja,
ja. Und wir haben dann ja auch noch mal so einen wirklich da eine Sondersituation, denn eine Kita steht auch da in ja fast in Konkurrenz oder in Konkurrenzsituation mit den Vorschulen, die an den Schulen sind. Und wenn man da jetzt mal wirklich auch qualitativ drauf schaut, muss man natürlich sagen, ja, diese 4,5-jährigen Gespräche oder Untersuchungen, wie sie dann auch heißen, sind ein guter Anlass, die Kinder in den Blick zu nehmen, ja, und dann gegebenenfalls auch Kinder zu haben, die auch anderswo aus dem Raster fallen, ja, oder weil sie auch noch nicht in der Kita sind. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist nicht das Allheilmittel, um ein Kind irgendwie zu beurteilen, ja, und das merken wir, das findet dann schon häufiger statt, welche Rolle das auch für die Familien spielt. Denn wenn man da, ja, wenn da in der Praxis eine Erzieherin, Erzieher etwas nicht mit, es ist vollumfänglich da und das Kind ist super ankreuzt, sondern dass es dort einfach noch Entwicklungsmöglichkeiten hat und in anderen seine Stärken hat, dann gibt es da auch viele Eltern, bei denen die Alarmglocken angehen und warum im übertragenen Sinne, ich überspitze es, aber mein Kind da noch keine Eins hat. So, gerade weil es dann schon in den Bereich Schule geht. Und dort wieder ein gesundes, ja, ein gesundes Verhältnis und eine gesunde Kommunikation auch mit den Eltern und einen gesunden Einblick auf das individuelle Kind und dessen ja, Status zu dem Zeitpunkt zu nehmen und den Eltern das auch ja, pädagogisch zu vermitteln, was macht das Kind aus, welche Stärken hat das und zu schauen und das auch einzuordnen, ja, das ist total wichtig und das passiert dahingehend noch nicht in diesen, in den 4,5-jährigen Gesprächen. Das sind trotzdem Anlass. Was natürlich, was wir total merken, ist, ja, da arbeiten die Kitas auch ja, gut mit den Schulen zusammen oder zu, muss ich eher ehrlicherweise sagen, die Zusammenarbeit dann auch von Schule mit Kitas ist sehr viel bunter, um es mal positiv auszudrücken. Da gibt's sehr, sehr viele Entwicklungspotenziale, dass auch Schulen mit Kitas sehr viel stärker kooperieren müssen. Ja, also auch dort ist die Belastung halt wahnsinnig hoch in den Schulen. Aber ja, da gibt es, glaube ich, sehr viel bessere nein, also da gibt es bessere Möglichkeiten, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, auch im Sinne der Kinder, ja, da zusammenzuarbeiten. Denn man muss ja einfach feststellen, das Kind ist ja nicht von dem einen auf den anderen Tag ein anderes Kind. Das ist genau dasselbe Kind. Und dort findet dann weiterhin Bildung statt. Vorher fand Bildung statt, vorher fand Förderung statt und nachher findet auch Bildung und Förderung statt. Es findet in einem anderen Klassenraum, in einem Raum statt, aber wir müssen uns dahingehend verabschieden, dass wir nur in Abschnitten lernen oder dass wir das Lernen selbstverständlich schon mit dem von Anfang an stattfindet und auch in der Kita und Bildung auch dort stattfindet und dass wir Kindheit und Mensch erwachsen werden, Mensch sein als Ganzes betrachten und dahingehend dann eher den Begriff des lebenslangen Lernens, des lebenslangen Lernens nochmal eher in den Blick nehmen und das dann halt auch auf diese Bildungsbereiche, die Institutionen übertragen.
Ist es dann klüger, die Vorschule nicht mehr Vorschule zu nennen, sondern die frühkindliche Bildung geht vom Eintritt in die Kita bis zum kurz vor dem Eintritt in die Schule? Also Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, Vorschule ist Bildungsarbeit, was in der frühkindlichen Bildung per se dazugehört. Und die Kinder kommen mit einem fertigen, individuell geeigneten Rucksack mit Ressourcen und Fähigkeiten dann zur Schule, damit sie ihren Schulalltag gut organisieren können. Also ist dieses Klein-Klein, was ich jetzt so rausgehört habe, vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß. Und dann noch eine provokative Frage hinterher. Wenn wir es jetzt mit Frankreich vergleichen, wie sollten wir es da machen? Ich glaube, da ist es ja noch ein bisschen schärfer.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr viel schulischer. Ja, also wir müssen natürlich, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Folge, wie Lernen in
Absolut.
Schule stattfindet oder wie wir allgemein lernen. Und eigentlich haben wir ja, so wie ich es wahrnehme, ja, in allen Kitas eigentlich ein recht modernes Bildungs- und Lernverständnis, ja, was sehr auf das Spielerische und insbesondere auch auf die Beziehungsarbeit, auf der Beziehungsarbeit basiert. Und da ist es eher so, dass ich da natürlich auch eine Schule oder Lehrerinnen, Lehrer und nicht nur im Grundschulbereich, sondern dann ja auch nochmal in den weiterführenden Schulen oder insbesondere auch in den weiterführenden Schulen nochmal eher was abgucken können, um es mal so zu sagen. Das ist dann natürlich eher das Wichtige. Wenn wir jetzt natürlich dann auch ins Ausland schauen, ja, in Frankreich ist es ganz anders. Die kommen auch aus einer anderen Tradition und ja, Bildungssysteme spielen ja auch sehr viel immer kulturelle und historielle ja, Einflüsse wieder. Und leider sind wir in den Systemen der ja, Bürokratie, Verwaltung und auch der Organisation dann nicht so schnell auf die sich gesellschaftlichen Entwicklungen darauf dann zu reagieren. Und natürlich haben wir auch, gibt es auch gerade in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr, sehr viel mehr Erkenntnis aus der Wissenschaft, aus der Neurobiologie, aus der Entwicklungspsychologie, wie wir lernen, wie Kindheit abläuft, wie wir aufwachsen, was ein gutes Aufwachsen eigentlich bedeutet. Und da müssten wir sehr, sehr viel mehr hin, da eine bessere Transformation hinzubekommen. Und selbstverständlich gibt es dort auch noch richtig wichtige Stellschrauben und Entwicklungspotenziale für den Bereich Kita. Aber ich glaube, mit Frankreich, da gibt es den einen oder anderen Schock für die eine oder andere Fachkraft.
Absolut, deswegen habe ich es ja bewusst rausgeholt, um mal auf den Punkt zu kommen. Also, wenn wir alle eine Kultur haben, eine gepflegte, gut eingeübte Kultur, wie denn das alles so laufen soll, wie Kita, wie frühkindliche Bildung, wie Schule laufen soll, ist das vielleicht unsere Achillesferse, dass wir uns nicht trauen im Sinne der ganzen Föderalismusdebatten, die man manchmal mehr, manchmal weniger führt und jetzt Richtung Bund guckt, Bund, Länder, wer organisiert was, dass man da nicht wirklich vorankommt. Das wäre vielleicht auch nochmal dein Blick Richtung über den Tellerrand hinaus. Ihr habt ja ganz viele Bundesländer auch bei euch drumherum unmittelbar. Und dann, wenn du Richtung Berlin guckst, wo die Bundespolitik ist, was sollte denn tatsächlich sich bewegen, um aus diesem kleinen Hamsterrad herauszukommen und beides positiv zu sehen und tatsächlich die Erfahrung, die wissenschaftliche Erkenntnis auch umsetzen zu können. Ich glaube, einen Wissensmangel haben wir nicht mehr, sondern wir stecken in dem Dilemma des Umsetzungsmangels und den politischen Akteuren zu sagen, jetzt mach doch mal endlich.
Ja, ich glaube, also so unsere ganz große Vision von Kindermitte ist eigentlich, dass wir uns dafür einsetzen möchten oder wir uns dafür einsetzen, dass es eine Gesellschaft das Beste für ihre Kinder gibt. Und wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, dass wir alle damit gefragt sind, ja, also nicht nur die Erzieherin oder der Erzieher oder Fachkraft in der Kita und nicht nur jedes einzelne Elternteil oder Großelternteil, sondern dass das Kinder als Gesamtgesellschaft angehen und wir das Beste dafür geben müssen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn wir das als Maßstab nehmen, dann brauchen wir, glaube ich, einen, ja, ich weiß nicht, einen Commitment, dass wir auch als Gesellschaft dafür dass das uns wichtig ist und dass das an richtiger erster Stelle steht. Und ich glaube, das fehlt dann irgendwo in letzter Konsequenz. Denn gegebenenfalls ja, ist mein Kind dann aus der Kita dann ist die Kita auch schon vergessen, weil Schule ist ja das viel Wichtigere. Ja, also wir sind ja auch als Gesellschaft total geprägt. Was bedeutet eigentlich Bildung? Ja, wie betrachten wir Bildung? Total geprägt durch unsere eigene Bildungsbiografie und durch das Aufwachsen.
Die
Und
eigenen Experten, ne? Immer die eigenen Experten in Bildung. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wahrscheinlich du auch, wenn du mit einzelnen Politikern im Gespräch bist, dann sind sie auch immer gleich die Experten, weil sie ja, wie jeder selbst natürlich, eine eigene Bildungserfahrung gemacht hat. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf den entscheidenden Punkt, den du genannt hast. Was ist uns das denn wert? Kommt ja immer das Gegenargument, gerade just jetzt in der aktuellen Zeit wieder. Ja, wir wissen, wir würden gerne, aber wir haben kein Geld, der Haushalt ist leer.
ja, und ich glaube, das ist das Frustrierende, was auch alle Beteiligten nicht so richtig verstehen können. Weil wir erstens, also entweder Kinder sind uns etwas wert und dann müssen wir dort auch Mittel zur Verfügung stellen, ja, dann müssen wir das auch an erster oder zu den Top 3 stellen, ja. Also es gibt auch viele andere wichtige Sachen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben möchten. Aber einfach eine sehr, sehr hohe Priorität zuschreiben. Und was natürlich ja, die Menschen dann in der Praxis oder dann auch Eltern kaum verstehen, dass sich die unterschiedlichen Verwaltungsebenen, dann Kommune und dann Landkreis oder Stadt oder dann noch das Bundesland und der Bund dann irgendwelche Verantwortungen hin und her schieben, ja. Ob es jetzt besser würde, wenn das alles aus Berlin gesteuert wäre, das
Das
stelle ich jetzt
glaube
auch
ich
mal
auch
so
nicht.
zurück,
Ja, da bin ich
genau,
ganz bei dir.
aber ja, aber es geht um eine Verantwortung, ja, und ein Bekenntnis dazu. Und das sollte möglichst überall gleich sein. Und was natürlich dann auch eine Rolle spielt, ist, dass auch ist dort die Wissenschaft ja sagt, dass Investitionen in den frühkindlichen Bereich, das ist ja nicht nur einfach dazu da, dass jetzt, ja, dass das da irgendwie jetzt ein gemütlich ausgestatteter Ruheraum ist, sondern dass diese Investitionen in frühe Bildung, ja, die qualitativ sind, einen hohen Return of Invest, um es mal dann so wirklich wirtschaftlich zu sagen, haben und
Der
vielfach höher sind,
Autobauer,
ja.
der Windkraftradbauer, der Maschinenbauer, alle freuen sich, weil genau, wir werden jetzt ganz stark nicken, jede Branche,
Ja.
weil das ist ja unsere Zukunft. Und wenn die gut ausgebildet sind und mit guten Skills in die Schule kommen, dann werden sie dort weiter gut ausgebildet und dann sind sie eigentlich die idealen Zukunftsstreiter für die einzelnen Branchen, für die Zukunft und die Wertschöpfung, die wir alle brauchen, um unser System, was ja ein sehr gutes System im Vergleich in der ganzen Welt mit ist, aufrechtzuerhalten. Das finde ich gut. Kindermitte war das Stichwort. Da sind wir ja angefangen. Jetzt haben wir ganz viele Facetten angesprochen. Jetzt habe ich dich da ein bisschen so unterbrochen. Aber ich glaube, um so ein bisschen den Dreh in die Schlussrunde reinzukommen, war es ganz gut, so mal zu gucken, okay, also da sind ein paar Aspekte, da sind ein paar Aspekte. Du hast das alles sehr diplomatisch gesagt. Aber wenn du jetzt die Chance hättest, dem Haushaltspolitiker auf Bundes- oder auf Landesebene zu sagen und den in sein Buch reinzuschreiben, welche drei Schritte sollte er tatsächlich aus eurer Warte, aus deiner vielleicht persönlichen Warte und aus der Warte von Kindermitte tatsächlich anschieben, damit es erfolgreich wird? So wie du es beschrieben hast, dass Kindermitte, also das Kind tatsächlich in der Mitte ist und uns was wert ist.
Ja, also in erster Linie, der Haushaltspolitiker muss Mittel zur Verfügung stellen. Ja, das ist auch gerade eine ganz aktuelle
Cash.
Debatte. Es gibt ja, also das ist ja sehr, sehr vieles ausgearbeitet. Nachfolge von dem, ich sag mal dann auch, dem recht häufig bekannten Gute-Kita-Gesetz, ja, und den Folgegesetzen. Und ja, ein Commitment, ja, oder eine Vereinbarung, die sie dann auch in einer Regierung eigentlich sich aufgelegt haben, in einem Koalitionsvertrag wirklich dann auch umzusetzen, ja. Und selbstverständlich hat das dann auch mit Geld zu tun und mit Ressourcen, aber insbesondere ist es ein Signal, ja, und dann auch ein Signal für die Qualität und nicht um ein System, ja, ich sag mal, Löcher zu stopfen und ja, irgendwie marode irgendwie Einzelaspekte in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das war ja auch mal eine längere Diskussion. Ja, wir können uns jetzt nicht nur die Löcher stopfen im Straßenbau, sondern wir brauchen wirklich Strukturimpulse und die bedarf es dann auch im frühkindlichen Bereich. Und wenn ich das dann aber, also eine klare Beteiligung des Bundes und eine langfristige, dauerhafte, ja, der Bund hat einen Rechtsanspruch in den Bundesgesetzen und partizipiert richtig doll auch an den Steuereinnahmen, wenn
Wenn
Familie
ich dich kurz
überhaupt,
unterbrechen darf, du
ja.
hast völlig recht. Also, Rechtsanspruch, bundesgesetzlich organisiert, das ist wichtig. Wir sollen es in allen nochmal in Erinnerung rufen, weil die Debatte genau um diesen Punkt dann nämlich schwallt. Und dann sagt aber der Bundesgesetzgeber ganz häufig und ganz oft und der einzelne Haushaltspolitiker, ja, aber Bildung ist doch Landeshoheitsrecht. Damit habe ich doch gar nichts zu tun. Deswegen muss ja der Landesgesetzgeber uns die Funktionen oder die Aufgaben vielleicht übergeben. Und da sagt der Landesgesetzgeber, nö, will ich nicht, weil wir können es vor Ort besser. Das ist doch die alte Debatte. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Bund soll sich langfristig organisieren und finanziell beteiligen. Und die Länder müssen dafür auch was geben. Was sollen denn die Länder geben?
Ja, ich glaube, auch in eine ähnliche Richtung eine Bereitschaft mitzuwirken, ja, gegebenenfalls auch wirklich auch da über den Tellerrand hinausschauen und schauen, wie ist es denn in meinem Nachbarbundesland, ja? Also es ist ja nicht, es ist ja für einen Elternteil oder auch die merken das total natürlich, weil wir das Beispiel am Anfang hatten, wie hoch ist denn eigentlich meine Zuzahlung für den Kita-Platz und wieso ist, kommt hier diese Anzahl an Fachkräften auf mein Kind und im Nachbarbundesland ist das anders. So, diesen Flickenteppich, da brauchen wir auf jeden Fall ja, wie soll ich sagen, eine Angleichung. So, und da müssen auch alle über einen Schatten springen und auch, ich sag mal, Signale dann senden, dass man da zusammenarbeitet. Und wir müssen, glaube ich, letztendlich auch ganz viel Verantwortung auch bei einem Träger belassen. Ja, Verantwortung dort in den Kitas lassen, und zwar mit einem Selbstbewusstsein, dass wir dort gut ausgebildete Fachkräfte haben, dass wir dort Träger haben, die ein Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellen und sehr gut wissen, was braucht es denn hier? Und selbstverständlich unterscheiden sich die Bedarfe in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Dafür sind wir einfach zu viele Menschen, zu viele unterschiedliche Lebensumstände, was auch total gut ist. Und dahingehend braucht es dann auch unterschiedliche Kitas, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Also auch da ein klarer Zuruf, den Trägern und den Fachkräften, in der Praxis da zu vertrauen.
Die Pluralität wurde angesprochen, im Sozialgesetzbuch 8 auch verankert. Wer nachlesen will, kann das gerne. Da steht das. Wunderbar. Benedikt, ich danke dir im Anbetracht der Zeit. Kurzweilig, schnell, effizient, wie immer, unterschiedliche Fragen beantwortet. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir auch.
Alle, die uns zuhören und zuhören wollen, weiterhin. Es gibt weiter natürlich Anknüpfungspunkte, Fragen, Rückfragen. Wer Rückfragen stellen will, kann das gerne auch direkt bei Benedikt Hensel, Kindermitte in Hamburg tun. Er kann bei uns in den Bios reinschauen. Da steht natürlich auch die Kontaktdaten. Er kann bei uns auf www.vkmk.de auch reinschauen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du da warst. Die letzten Worte, die du allen mitgeben, den Zuhörern, sind deine. Ich sage schon mal auf diesem Wege Tschüss und auf bald. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, neue Gesprächspartner und gucken wir mal vielleicht ein in 2 Jahren wieder mit Benedikt. Was hat sich so entwickelt?
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und dann auch noch für die letzten Worte. Ja, rausgehend, meine letzten Worte, setzt euch ein. Ja, also setzt euch ein für eine gute Bildung. Und ja, ihr müsst eure Mitmenschen begeistern und überzeugen, dass das gute Investitionen sind und das immer im Hinterblick haben und dass man nochmal häufiger die Zeit mit den Kindern verbringt und genießt und mit gemeinsam lernt und dass das nicht endet mit der Kita oder mit der Schule, das haben wir heute auch schon besprochen. Deswegen setzt euch dafür ein, dass die Rahmenbedingungen besser werden und teilt das mit euren Mitmenschen.